Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort lesen wir an diesem Sonntag Lukas 7, die Verse 11 bis 16. Das ist der Bericht von der Auferweckung des Jünglings zu Nain. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still, und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die Predigt heute habe ich unter das Thema gestellt: Jesu Erbarmen und Macht. Und diese beiden Stichworte wollen wir anschauen. Zunächst das Erbarmen Jesu und dann sein machtvolles Wort. Zunächst Jesu Erbarmen. Es ist schon ein zutiefst beeindruckendes Bild. Da liegt zunächst einmal ganz unscheinbar das Städtchen Nain, so sieht es heute aus. Soweit ich festgestellt oder recherchieren konnte im Internet, scheinen da nicht wesentlich Ausgrabungen stattgefunden zu haben. Vermutlich liegt das alte Städtchen Nain unter den heutigen Gebäuden. Nain kann ein kleiner Ort gewesen sein. Für diejenigen nochmal zur Erinnerung, da liegt's, der See Genezareth, Kapernaum, wo Jesus gerade herkommt, Nazareth da drüben, 10 Kilometer entfernt von Nazareth, im östlichen Teil der fruchtbaren Jezreel-Ebene. Da noch ein Bild, da sehen wir es hin, am Hang des Hügels More liegt's heute, ist da noch einiges drumherum gebaut. Der biblische Begriff lässt zu, dass Nain ein durchaus kleineres Städtchen war. So genau definiert ist das nicht, aber eines sagt die Bibel ganz genau: Es war auf jeden Fall eine Stadt mit einer Stadtmauer und einem Tor darin. Denn dieses Tor spielt ja nun eine ganz wichtige Rolle, zwar nur statistisch, aber es wird der Ort der Begegnung. An diesem Tor oder in seiner Nähe begegnen sich zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe ist ein Trauerzug. Dieser Zug kommt aus der Stadt heraus. Es ist nicht nur ein Zug der Trauer, es ist ein Zug der Hoffnungslosigkeit. Eine Frau hat ihren einzigen Sohn verloren. Einen Jüngling, der griechische Begriff beschreibt einen Mann im Alter von etwa 24 bis 40 Jahren. Die Frau wird dann ungefähr zwischen 40 und 65 gewesen sein. Aber sie muss hier nicht nur ihren einzigen Sohn zu Grabe tragen, sie ist schon Witwe. Das heißt, auch hinter dem Sarg ihres Mannes ist sie schon wahrscheinlich durch dieses Tor hinaus auf diesem Weg der Trauer gewesen. Nur ihr Sohn war ihr noch geblieben. Er war ihr ganzes Leben gewesen. Nicht nur emotional war er das Einzige, was ihr geblieben war, er war ihr Leben auch ganz reell materiell. Denn er hat sie als Sohn zu versorgen gehabt, jetzt ist sie allein. Die kinderlose Witwe ist in der Zeit der Bibel das Bild des Elends und des Jammers schlechthin. Sie ist nun finanziell völlig von anderen Menschen abhängig. Einen Sozialstaat gab es nicht. Sie ist dem Unrecht und der Willkür der Umwelt ausgesetzt. Gewiss, Gott hatte im Alten Testament umfangreiche Ordnungen zum Schutz und zur Versorgung der Witwen erlassen. Wir begegnen dem auch nochmal dann in der Apostelgeschichte, als es um die Versorgung der Witwen geht und die griechisch sprechenden Witwen übersehen werden. Da merken wir, teilweise war da was im Gange. Andererseits zeigen aber auch die vielen Mahnungen der Propheten, dass sich das Volk tatsächlich meist recht wenig darum gekümmert hat. Ein Leben in Würde, wie wir heute sagen, war für eine kinderlose Witwe praktisch nicht mehr möglich. Diese Witwe trägt also nicht nur ihren Sohn, sie trägt ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Leben zu Grabe. Es ist ein Zug tiefster Erschütterung und Hoffnungslosigkeit, dem wir da begegnen am Tor der Stadt Nain. Das Schicksal dieser Frau hat die breite Anteilnahme der Bewohner des Ortes gefunden. Wir lesen, die Menge der Stadt war mit ihr. Galt im Judentum auch als Gebot, die Anteilnahme an einem Trauerzug, an der Beerdigung, war eine ganz große Pflicht. Und es ist schön, wenn Menschen mit dabei sind und ihre Anteilnahme zeigen. Aber das ist ja das Problem bis heute. In solchen Trauerfällen und schweren Notlagen des Lebens wirklich helfen können wir meist nicht. Gewiss, die Menschen können und sollen die Witwe mit Almosen unterstützen. Sie sollen sie besuchen und trösten, lesen wir in der Bibel auch. Nach dem Gesetz des Alten Testaments ist das alles ausdrücklich geboten. Aber den Sohn zurückgeben, ihr Leben wieder wirklich von seinen Umständen her grundlegend zu verändern, das können auch noch so teilnahmsvolle Menschen nicht. Was die eigentliche Not angeht, ist die Masse machtlos. Einer ist so geschlagen und niedergedrückt von der Ohnmacht diesem Geschehen gegenüber wie der andere. Ein Zug der Trauer und des Todes. Aber es ist nicht der einzige Zug, der am Tor der Stadt Nain unterwegs ist. Auf der Straße, vermutlich von Kapernaum her, denn Jesus hat unmittelbar vorher, nach dem Bericht des Lukas, den Hauptmann von Kapernaum geheilt, kommt ein zweiter Zug. Jesus kommt mit seinen Jüngern und auch hier ist viel Volks unterwegs. Es sind also zwei große Züge von Menschen, die sich da begegnen. Ein Zug der Trauer, der Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit und der Ohnmacht. Und auf der anderen Seite ein Zug der Freude, des Jubels, der Begeisterung, des Sieges und der Macht. Denn zuvor, wie schon gesagt, hatte Jesus zunächst die Schwiegermutter des Petrus geheilt und kurz zuvor, bevor er sich auf den Weg nach Nain macht, auch den Knecht des Hauptmanns von Kapernaum. Dieses zweite Wunder lag wahrscheinlich erst recht kurz zurück. Das heißt, die Menge dieses zweiten Zugs dürfte in Erinnerung an diese Wunder in einer fast ekstatischen Begeisterung gewesen sein. Wir befinden uns noch in der Anfangszeit des Wirkens Jesu. Die Menschen, Mengen laufen ihm noch in Massen begeistert nach. Sie sind vom Hunger nach Leben, aber wohl auch von einer gehörigen Portion Sensationslust getrieben. Was werden wir als nächstes mit Jesus erleben? Zwei Züge begegnen sich, ein Zug des Todes und ein Zug des Lebens. Was wird nun geschehen? Als der Herr sie sah, Jesus sieht. Das ist immer wieder etwas ganz Großartiges, etwas, das wir gar nicht ernst und wichtig genug nehmen können für unser Leben. Jesus sieht. Es ist doch so, liebe Geschwister, wenn wir in schwierigen Situationen stehen, dann kommen wir uns oft allein und verlassen vor. Wir sind mit uns selber ganz fixiert auf das, was uns Not, was uns Angst und was uns Sorge macht. Und in solchen Situationen zu wissen, wir sind nicht allein. Jesus ist da und er sieht hinein, messerscharf, ganz genau Er sieht unsere Not, er sieht unser Elend, er sieht unsere Angst und unsere Sorgen. Und er sieht nicht nur, er handelt auch. Wie handelt er? Was tut er jetzt? Als nächstes lesen wir, da wurde er innerlich bewegt, so übersetzt Elberfelder. Da wurde er innerlich bewegt. Jesus ist nicht nur der große Macher, der zu seinen Jüngern sagt, super, erstklassige Gelegenheit, den Leuten eine Kostprobe meiner Macht zu geben. Manches Gebaren von modernen, auch christlichen Heilern geht in diese Richtung, wie die auf der Bühne sich bewegen und die Kranken als Objekt ihrer Wunderkraft, die sie von Gott haben, zur Schau stellen, Shows inszenieren. Ein himmelweiter Unterschied zu dem, wie Jesus vorgeht. Jesus geht nicht leicht beschwingt mit einem siegessicheren Lächeln im Gesicht auf den Trauerzug zu und krempelt im Geiste schon mal die Ärmel hoch, um ein Wunder zu vollbringen. Nein, das Erste, was wir an Jesus sehen, er ist tief betroffen. Auch das ist für unsere Not wichtig. Wenn wir in der Not sind, dann ist unser Heiland mit uns ganz tief betroffen. Er leidet mit. Jesus sieht das Elend dieser Frau und ihr Leid zerreißt ihm das Herz. Ich weise immer wieder darauf, wörtlich heißt, es drehte ihm die Eingeweide um. Das griechische, hebräische Verb, oder das griechische Verb, das da steht, gibt es auch als Hauptwort und da heißt es Eingeweide, Innereien. Also der Schmerz, das Mitleiden, das Erbarmen mit der Not dieser Frau geht ihm durch und durch. Ist es nicht großartig, dass wir einen Heiland haben, der so mitleidet? Das ist sein Wesen, der leidet nicht nur mit, weil er am Kreuz dann auch gelitten hat. Er hat auch schon vorher mitgelitten. Gott leidet mit. Wenn Gott in unserem Leben schweres Leid, schmerzliche, für uns unverständliche Wege zulässt, dann heißt das eben nicht, dass er jetzt mit gleichgültig verschränkten Armen im Himmel sitzt und unser Leid ihm an der Hutschnur vorbeigeht. Nein, Gott nimmt unser Leiden nicht leicht. Gott leidet von ganzem Herzen mit. Unser Leid rührt ihn an. Unser Leid geht ihm bis ins Innerste. Er nimmt voll und ganz Anteil an unserem Leben. Das ist der erste Punkt, den wir am heutigen Sonntag festhalten. Jesu Erbarmen, seine Liebe. Er leidet mit, weil er uns von ganzem Herzen lieb hat. Damit kommen wir aber zum zweiten Punkt, Jesu Macht. Wenn Mitgefühl alles wäre, dann würde sich Jesus nicht wesentlich von der niedergeschlagenen Menge unterscheiden. Wir haben leider seit längerem, seit man den Wundern Gottes nicht mehr vertraut, eine Verkürzung der Botschaft auf den mitleidenden Jesus, auf den solidarischen Jesus. Aber was hilft uns alle Solidarität, wenn sie nichts ändert? Also wenn Mitgefühl alles wäre, dann würde sich Jesus nicht wesentlich von der niedergeschlagenen Menge unterscheiden. Ein Mitleidender mehr. Gewiss, es ist schön, wenn man krank im Bett liegt und es ist jemand da, der auf der Bettkante sitzt, die Hand hält und sagt, erzähl mal, wie geht's dir so? Wenn einer da ist, bei dem wir das Herz ausschütten können. Wie gut kann es tun, wenn man sich einfach mal alles von der Seele reden kann, was einen umtreibt, wenn einer zuhört. Einen zu haben, der wirklich an unserer Not Anteil nimmt und nicht nach den ersten Sätzen schon gelangweilt zum Fenster rausschaut. Für uns Menschen, wie gesagt, ist das oft das Einzige, was wir können. Aber wir haben einen, der kann mehr. Das ist der zweite Punkt unserer heutigen Predigt. Wir haben einen, der kann mehr. Für uns ist es oft das Einzige, was wir können, zuhören, da sein, Anteil nehmen. Aber wir haben einen, der kann mehr, Jesus. Und da am Tor des Städtleins zu Nain, da begegnet die machtlose Menge dem einen, der mehr kann, dem einen, der Macht hat, dem einen, der wirklich helfen kann, der Not ändern kann. Weine nicht, sagt Jesus zu dieser Frau. Weine nicht. Was mir da als erstes auffiel bei der Vorbereitung, wie kurz und knapp ist Jesus in seinen Worten. Wo viel Macht ist, da braucht es nicht viele Worte. Denken wir an die Schöpfung. Womit begann das gewaltige Schöpfungswerk Gottes? Mit dem kurzen Befehl, es werde Licht. Im Hebräischen sind es zwei Worte. Yehi Or. Zwei Worte. Und es ward Licht. Wo Jesus ist, da ist Macht. Da braucht es kein großes Getue. Ich dachte an das Theater der Zauberer und Schamanen. Was wird da für ein Spektakel aufgeführt mit stundenlangem Trommeln und Tanzen und Beschwören? Und was kommt am Schluss raus? Meistens viel Rauch um nichts. Ganz anders bei Jesus. Jesus kämpft nicht mit Krankheiten, mit Dämonen oder mit dem Tod. Da gibt es kein Spektakel. Da gibt es ein machtvolles Wort. Jesus gebietet, er spricht ein Wort und es geschieht. Zunächst spricht Jesus ein machtvolles Wort des Trostes. Weine nicht. Was ist daran machtvoll? Können wir auch sagen, weine nicht. Manchmal ist das der ganze halblebige Trost, den wir einem anderen sagen, take it easy, nimm's leicht. Die Jugend. Aber damit wird die Last des Kranken und Leidenden nicht leichter. In der Regel ist so ein Trost eher Hohn und Spott in den Ohren des Leidenden. Aber wenn Gott sagt, weine nicht, dann spricht der, der eben nicht nur tröstende Worte machen kann, sondern der die Macht hat, die Wirklichkeit zu verändern. Gottes Wort ist machtvolles Geschehen. Gottes Wort ist eine schöpferische, lebensschaffende und todüberwindende Macht. Eine Macht, die keine Grenzen kennt. Das ist ja das Großartige am christlichen Glauben. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Und wir leben an der Hand eines Gottes, der Wunder tut. Was wäre das für ein armseliges Christsein, das nicht mit den Wundern Gottes rechnen dürfte? Wir verfügen nicht über diese Wunder. Aber wir dürfen gewiss sein, immer und überall, wo es zu unserem Besten und zum Besten der Gemeinde dient, da wird Gott seine Wunder tun. Und es gibt niemand, der ihn davon abhalten kann. Denn es gibt niemand, der ihm widerstehen kann. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn Gottes Wort geht, dann ereignet sich immer etwas. Ob wir das sehen oder nicht. Und darum geht's ja auch für uns heute. Jesus sagt so wichtig, nicht nur, weine nicht. Er sagt dann zum Toten, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Vermutlich, so sagen die Ausleger, wurde der Tote auf einer offenen Bahre in Leichentücher gewickelt hinausgetragen. Und so konnte Jesus direkt, da musste nicht erst ein Sargdeckel geöffnet werden, sondern der lag da in seinen Leichentüchern da. Und dann lesen wir weiter, und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Wie schlicht und wie machtvoll. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Ganz knapp, fast trocken, ganz ohne Pathos und Dramatik, ganz natürlich. Denn, liebe Geschwister, für Jesus ist es ganz natürlich, dort zu retten, dort zu helfen, dort zu heilen, wo es keine Rettung, keine Hilfe und keine Heilung mehr gibt. Denn Jesus kann mehr. Deshalb darf unser Christsein so voller strahlender Lebendigkeit und Hoffnung sein, weil wir dieses Wort ganz ernst nehmen. Jesus kann mehr. Jesus ist der Herr des Lebens. Jesus ist der Herr, der den Tod überwunden hat. Und Jesu Macht ist heute nicht geringer. Die Macht seines Wortes hat nicht abgenommen. Dass Jesus das getan hat, und genauso heute noch tun kann, das dürfen wir festhalten. Und zwar wirklich festhalten, dass wir es nicht nur im Kopf haben, sondern auch immer wieder neu im Herzen. Denn wir können uns drüber freuen, wir können erbauliche Stunden drüber halten, aber es hat keinen Wert für mich, wenn ich nicht anfange, mit diesem Jesus, mit seinem Erbarmen, mit seiner Kraft in meinem Leben zu rechnen. Dass wir auch jetzt, heute, in welcher Situation wir sind, immer wieder ganz neu unser Leben, unsere Not dem Herrn bringen und sagen, Herr, sieh hin. Du hast Macht. Dein Wort genügt. Ein einziges. Und wir dürfen gewiss sein, wenn wir zu ihm gehören, das Wort, dass Jesus das Wort spricht, das unser Leben in der jetzigen Situation braucht, welches Wort es auch immer sei. Schenke Gott, dass es auch in unserem Leben immer wieder neu zu dieser Begegnung kommt, wo der Zug des Todes und der Hilflosigkeit auf den Zug Jesu trifft, den Zug des Lebens und der Macht. Dass wir es glauben, Jesus kann mehr. Dass wir darauf vertrauen, Jesus kann mehr. Dass wir unser ganzes Leben darauf bauen, Jesus kann mehr. Amen.